Ja, hi Leute, und heute wieder ein spannender Podcast. Diesmal wieder mit einem spannenden Gast.
Mirawari, 36 Jahre alt. Ich bin aktueller Torwarttrainer bei Rot-Weiß Oberhausen und
Ja, wir haben auch einiges gemeinsam, da kommen wir auch noch dazu. Und hast bis zu U19 gespielt und dann warst du bei Mainz 05. Bist dann zu Eintracht Braunschweig, HSV Pass Zürich, Arminia Bielefeld, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen.
Zwischendurch durfte ich auch noch in der Nationalmannschaft spielen. Also wir sind innerhalb von 3 Jahren zweimal aufgestiegen, haben es bis in die erste Liga geschafft. Ja, ich habe da irgendwie trotzdem an meine Chance geglaubt, auch wenn es oftmals nicht einfach war. Aber ich hatte einen Torwarttrainer, der jetzt auch noch da ist, und Mainz, Stefan Kuhnert, der Jürgen Klopp hat einfach sag ich mal, den U17-Spieler behandelt wie den Spieler der ersten Mannschaft. Und mich als Skibbe also es war ein guter Trainer. Aber es war mir in dem Fall eigentlich wichtiger, wieder einfach erstmal zu spielen und zweitens einfach wieder einen Spaß am Fußball zu gewinnen. Und wenn man nur Fußball spielt oder gespielt hat, dann ja, was kann da als nächstes noch kommen, was einen total erfüllt? Oder das Studium, das wir beide absolviert haben, glaube ich, ist auch hilfreich gewesen. Und ja, auch nach Brasilien dann zur WM 2014, das sind dann einfach Erlebnisse, die.
Ja, hi Leute, und heute wieder ein spannender Podcast. Diesmal wieder mit einem spannenden Gast. Ja, Daniel Davari, aktueller und aber auch ehemaliger Fußballprofi. Jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber ja, freue mich, ja, Daniel, dass du die Zeit gefunden hast. Stell dich doch auch nochmal gerne vor. Und ja, was ist so deine Geschichte, dein Background?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wie du schon gesagt hast, Daniel Davari, 36 Jahre alt. Jetzt ist die Frage, aktueller Profi oder ehemaliger Profi? Also, ich bin aktueller Torwarttrainer bei Rot-Weiß Oberhausen und ja, deswegen würde ich jetzt sagen, kein aktueller Profi mehr, sondern die Zeit liegt eher hinter mir. Und genau, ich komme gebürtig aus Gießen. Bin aber jetzt schon seit ein paar Jahren im Ruhrgebiet und ja, habe einige Stationen im Fußball erleben dürfen. Ja, und jetzt auch ganz froh auf meiner Position, auf der ich mich gerade befinde als Torwarttrainer. Ja, damit kann ich sehr gut leben.
Glaube ich, ja. Ja, also wie gesagt, danke auf jeden Fall, dass es, wie gesagt, auch geklappt hat. Ja, wir haben auch einiges gemeinsam, da kommen wir auch noch dazu. Und ja, ich würde nochmal auf deine Station eingehen. Also du hattest, glaube ich, den Jugendverein Wieseck als Beginn, sage ich mal, so deiner fußballerischen Laufbahn. Bist dann zu Mainz 05 in die U17 gewechselt, hast bis zu U19 gespielt und dann warst du bei Mainz 05 in der zweiten Mannschaft, bist dann zu Eintracht Braunschweig, danach ins Ausland zu Grasshoppers Zürich, dann Arminia Bielefeld, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiß Essen und dann jetzt wieder Rot-Weiß Oberhausen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ganz genau, das war die richtige Reihenfolge. Zwischendurch durfte ich auch noch in der Nationalmannschaft spielen vom Iran, von dem Land, wo mein Vater geboren ist. Und ansonsten war es aber die richtige Reihenfolge. Genau.
Ja, super. Ja, da kommen wir auch noch drauf, später. Ja, wie war das für dich, so der Weg? Kannst du das nochmal beschreiben? So die Anfänge, der Beginn, so in jungen Jahren, war dein Ziel dann schon immer, Fußballprofi zu werden oder wie hat sich das so ergeben?
Ja, boah, da muss ich natürlich weit ausholen. Tatsächlich war es wirklich mein Ziel und mein Traum, Fußballprofi zu werden. Und das ist natürlich aber in jungen Jahren natürlich noch in weiter Ferne. Gerade wenn man aus einem kleinen Dorf in Nähe Gießen kommt, ja, ist das jetzt nicht so, ja, soll ich sagen, nahegelegen, dass man dann in die große Fußballwelt ausbrechen kann, sondern es gehört schon auch eine große Portion Glück mit dazu. Und natürlich, ja, war das trotzdem irgendwo immer mein Ziel, aber dass das dann wirklich dann auch irgendwann die Wirklichkeit geworden ist, das ja, war, wie gesagt, in sehr weiter Ferne. Ja, trotz allem hat es dann aus meinem kleinen, beschaulichen Dörfchen ja, gereicht, in die nächstgrößere Stadt zu wechseln. Das war dann Gießen-Wieseck, wie du gerade schon gesagt hast. Allerdings noch als Stürmer. Also ich war auch nicht ganz so verkehrt im Feld. Allerdings auch nur dann in der Jugend, weil irgendwann war mir das Laufen dann auch ein bisschen zu anstrengend. Das war dann nicht meine große Stärke. Und genau, ich habe dann viele Jahre in Wieseck verbracht. Bin dann auch in der Zeit dann ins Tor gewechselt. Und ja, dann ging es eigentlich relativ schnell. Also ja, ich hatte eine ganz gute Größe. Ich habe zwischen oder nebenbei auch noch im Handball im Tor gestanden und hatte so ein bisschen, ja, die Abläufe und alles war auch von meiner, wie gesagt, von meiner Größe her, von meinem Körper her schon dann sah natürlich aus, sage ich mal so. Und ja, das hat dann alles relativ schnell funktioniert mit Kreisauswahl, Bezirksauswahl, die ganzen Wege, die man dann so einschlägt mit Hessenauswahl und ja, gerade wenn man dann in der Hessenauswahl spielt, hat man ja dann auch überregionale Turniere, gerade dann so ein Länderpokal nennt sich das, der findet meistens in Duisburg statt. Da treffen sich dann alle Bundesländer und ja, da ist man natürlich auch ja, auf dem Tablett, sage ich mal, was die Scouts und was die Vereine angeht. Das hat mir dann schon geholfen in dem Alter und ja, der Mainzer 05 ist da auf mich aufmerksam geworden. Unter anderem, es waren auch andere Vereine, wo ich dann auch Probetrainings absolvieren durfte. Aber ich wollte dann in dem Zeit oder zu dem Zeitraum nicht von zu Hause wegziehen, sondern ich wollte dann zu Hause bleiben, meine Schule beenden und Mainz war gerade noch so mit dem Auto beziehungsweise mit dem Zug erreichbar. Allerdings trotzdem sehr viel Aufwand, mit sehr viel Aufwand verbunden, mit sehr viel Zeit verbunden. Aber ja, es hat dann trotzdem funktioniert, dass ich dann zu Mainz wechseln durfte. Hab dann da bis zur zweiten Mannschaft gespielt und bin dann genau zu Eintracht Braunschweig gewechselt und dann ja, ging es dann eigentlich peu à peu immer weiter nach oben. Aber ich glaube, das reicht ja erstmal für den Beginn.
Ja, definitiv. Also ja, auch spannend bis jetzt, wie du da den Weg gegangen bist. Auch gerade der Bezug zum Handball. Da, als Handballtorwart braucht man ja auch noch mal entsprechend gute Reflexe. Ne? Von daher ist das, denke ich mal, auch ein gutes Training gewesen. Und ich
Absolut.
glaube.
Also man, sorry, dass ich dich unterbreche. Mein Großvater, der hat selber früher auch im Tor gestanden im Handball. Damals war das so ein Feldhandball, also auf große Tore im Endeffekt wie in einem Fußballplatz wurde damals Handball gespielt. Und so war die Verbindung natürlich relativ eng oder auch ja, hat einfach Sinn gemacht, dass ich dann auch irgendwie ins Tor gehe, weil natürlich mein Großvater mich da auch immer irgendwo unterstützt hat und auch mit einem Garten, mit einem Tor im Garten da auch irgendwie, da war die Verbindung einfach schon da und ja, das war irgendwie in mir. Ich wollte Torwart werden und das habe ich dann auch irgendwie versucht, da alles dran zu setzen.
Ja, nee, definitiv, sage ich mal, gute Voraussetzungen gehabt. Ich habe noch im Sinn, ein schlechter Stürmer ist ein guter Torwart, weil du es eben nochmal erzählt hast, dass du als Stürmer angefangen hast, obwohl du gesagt hast, du warst ein guter Stürmer, also trotzdem gut im Sturm auch, ne?
Ja, auf dem Niveau, ne? Also wie gesagt, das war damals, ich glaube bis zu U15 habe ich, ne, U14, U15, glaube ich, im Sturm gespielt. Und dann, ja, aber da kann man ja jetzt noch nicht richtig bewerten, ne, in dem Alter. Klar, wenn man eine gute Größe hat, ein bisschen was beim Ball kann, dann fällt das dann in so kleinen Dörfern, sage ich mal, auch noch ein bisschen mehr auf. Aber natürlich ab einem gewissen Niveau hat man dann auch schon gemerkt, okay, das wird auf dem Platz dann relativ schwierig. Im Tor habe ich mir dann mehr Chancen ausgerechnet. Es hat mir dann auch einfach irgendwie mehr Spaß gemacht, Tore zu verhindern, anstatt welche zu schießen. Aber ja, ich kann jetzt im Nachhinein noch nicht sagen, dass ich die Entscheidung bereue.
Klar, warum auch, ne? Bei der Karriere, also von daher denke ich mal, alles richtig gemacht. Also dann warst du in Braunschweig. Wie ist da so die Zeit verlaufen? Gab es da Hürden, die du vielleicht auch währenddessen überwinden musstest?
Ja, die gab es natürlich überall, ne? Also gerade Hürden, Steine, alles Mögliche, die einem dann so in den Weg fallen. In Braunschweig, muss ich sagen, hatte ich eine sehr schöne Zeit, weil wir einfach eine Gruppe von Spielern, von Trainern waren, die über einen langen Zeitraum zusammen waren. Also wir hatten wirklich eine extreme Gemeinschaft und hatten auch dementsprechend viel Erfolg. Also wir sind innerhalb von 3 Jahren zweimal aufgestiegen, haben es bis in die erste Liga geschafft. Das war schon prägend irgendwo und es hat natürlich auch, wie du schon gesagt hast, mit Hürden verbunden. Im ersten Jahr habe ich gar nicht gespielt. Im zweiten Jahr auch nur sporadisch und da macht man sich natürlich schon noch irgendwie seine Gedanken, dass ja, dass, ob das jetzt der richtige Schritt war oder nicht. Aber ja, ich habe da irgendwie trotzdem an meine Chance geglaubt, auch wenn es oftmals nicht einfach war. Aber im Nachhinein bin ich da auch schlauer, ne? Also es gehört natürlich auch Geduld dazu und auch irgendwie Durchhaltevermögen, dass man das mit 21 vielleicht noch nicht ganz so ja so durchschaut, sage ich mal. Ja, das liegt dann wahrscheinlich auch an der Erfahrung und an dem Alter. Aber jetzt im Nachhinein, ja, muss ich sagen, hatte ich in Braunschweig eine richtig schöne Zeit.
Okay, schön. Das heißt, wie bist du damit umgegangen, sag ich mal, dass du nicht gespielt hast? Und gab es da, ja, hast du da auch irgendwie Selbstzweifel entwickelt? Wo du sagst, okay, also hast du ja gesagt, ich bin jetzt nicht, ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, aber hast du dann irgendwie auch an deinem Können gezweifelt oder?
Na, gute Frage. Also wie bin ich damit umgegangen? Natürlich ist man frustriert. Ja, gibt in dem Fall oder gerade in dem Alter natürlich auch oftmals anderen die Schuld. Es ist dann, wenn man, ich hatte von Natur aus ein relativ großes Ego, auch genau, ja, auch Thema Selbstzweifel waren da jetzt nicht so vorhanden, sondern eher Das war eher so das übertriebene Selbstvertrauen, auch ein bisschen Überheblichkeit, die ich da hatte. Und gerade in jungen Jahren, ja, wie ich schon gesagt habe, gibt man eher anderen die Schuld. Ja, der Trainer ist schuld, der Mitspieler ist schuld, der Zeugwart ist schuld, der Busfahrer ist schuld, alle sind schuld, dass ich nicht spiele, nur ich selber nicht. Dass das natürlich dann der falsche Weg ist, das kriegt man dann mit den Jahren so ein bisschen oder kriegt man mit den Jahren oder lernt man mit den Jahren. Aber ja, wie schon gesagt, also ich habe ein relativ großes Ego gehabt, habe das eher von mir ferngehalten und so ein bisschen trotzig reagiert. Ich glaube, wenn man jetzt den sportlichen Leiter fragen würde oder dem Trainer damals, ich bin ihnen schon relativ oft auf den Keks gegangen, also auch mit Gesprächen und mit auch mal mit beleidigten Gesichtsausdrücken. Also ja, habe mich halt verhalten wie ein 21-Jähriger, der irgendwo dann halt ein großes Ego hat. Aber nichtsdestotrotz, ich habe trotzdem versucht, immer im Training Gas zu geben. Also wenn ich auf dem Platz war, war für mich einfach, ich will zeigen, dass ich der Bessere bin. Dass man gewisse Sachen einfach auch nicht beeinflussen kann. Wenn man, vor allem wenn man einen älteren, erfahrenen Torhüter vor sich hat, der seine Sache immer gut gemacht hat. Da ist es eben, wie ich es auch vorhin schon erwähnt habe, ist einfach Geduld gefragt und Durchhaltevermögen. Ja, da muss man einfach durch. Und Gott sei Dank, habe ich es irgendwie geschafft, da durchzuhalten.
Ja, schön. Also es prägt ja einen auch dann entsprechend, wenn man die Erfahrung dann auch gemacht hat und durchgehalten hat. Und davon kann man, denke ich, auch dann im Laufe seiner Karriere wieder von zehren, wenn man ja diese Erfahrung dann einmal gemacht und ja diesen Prozess, sag ich mal, durchlaufen ist. Hattest du, sag ich mal, auch jemand, der dir zur Seite gestanden hat, familiär zum Beispiel oder irgendein Berater vielleicht auch, der dich da noch mal so zusätzlich supportet hat?
Ja, mein größter Berater ist eigentlich, wie ich schon vorhin erwähnt habe, mein Großvater, der Gott sei Dank heute auch noch lebt. Ja, der natürlich einfach einen engen Draht zu ihm gehabt und immer noch habe und der mir da einfach auch als Freund, als Großvater, als ja, Berater, wie ich es gerade schon erwähnt habe, zur Seite gestanden hat. Aber ja, ich muss aber ehrlich sagen, es ist immer schwierig, finde ich, gerade im Fußball, sich dann, klar, man kann sich Zuspruch holen, man kann sich Unterstützung holen und man kann darüber sprechen. Das ist auch hilfreich, aber am Ende des Tages ändert es die Situation jetzt nicht grundlegend, sondern man ist irgendwo auch immer selber für sich selber verantwortlich, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, die richtigen Schritte zu gehen, ja, hartnäckig an seinen Zielen zu arbeiten. Aber klar, es ist immer wichtig, jemanden bei sich zu haben, der, ja, der zu einem steht, ne, der Vertrauen ausstrahlt. Und das hatte ich, Gott sei Dank eigentlich mein ganzes Leben, nicht nur im Fußball. Und das, hilft ungemein.
Ja, definitiv, ja, kann ich auch zustimmen. Ja, wir hatten es jetzt eben schon mal im Vorgespräch. Also wir haben ja beide bei Mainz 05 gespielt. Ich damals in der A-Jugend, nicht zeitgleich natürlich, aber du dann damals in der U17, U19 und in der zweiten Mannschaft. Ja, wieso bist du damals von Mainz weggegangen? Gab es da irgendeinen bestimmten Grund oder war es einfach nur die Perspektive?
Ja, also ja, wie du eben schon erwähnt hast, ich habe ab der U17 ja, meine Zeit in Mainz verbracht, hatte da wirklich eine richtig, richtig schöne Zeit bei einem super Verein. Also der Verein hat sich ja jetzt nochmal ganz anders entwickelt als der Zeit damals. Ja, hat sich das noch nicht angebahnt, sage ich mal, dass Mainz 05 so ein Weg geht. Das war eigentlich immer relativ lange zweite Liga, ja, so eine. So Aufstiegsspiele jahrelang irgendwie oder um den Aufstieg gespielt, aber es dann auch viele Jahre hintereinander nicht geschafft. Zu der Zeit damals war auch Jürgen Klopp noch Trainer bei Mainz und ja, es war einfach eine familiäre Situation dort, ne? Und ich habe da in der U17 spielen können, ich habe in der U19 spielen können, auch auf dem höchsten Niveau dann, damals in der U19 Bundesliga, U17 Bundesliga und ja, dann war dann so die Frage, ja, wie geht's weiter? Und wurde dann in die zweite Mannschaft übernommen. Ich hatte einen Torwarttrainer, der jetzt auch noch da ist, und weiß, Stefan Kuhnert, der ja einfach auf seiner Position einfach einer der besten ist und von dem ich unglaublich viel lernen konnte, der mich da auch unterstützt hat auch in Phasen, wo ich wirklich nicht gut war. Also ich habe auch eine Phase in der Jugend gehabt, auch in der U19, wo ich nicht performt habe, wo ich wie jeder andere 18-Jährige wahrscheinlich auch andere Dinge im Kopf hatte. Ja, aber ich habe mich trotzdem übernommen in die zweite Mannschaft und ich habe auch ja viele, viele Einheiten bei der ersten Mannschaft mitgemacht. Die Trainingslager war ich eigentlich immer mit dabei und das waren einfach tolle Erfahrungen. Aber irgendwo ist dann natürlich auch die Entwicklung oder die Perspektive begrenzt bei Vereinen wie Mainz jetzt. Und wenn man im Alter von 18, 19 Jahren, muss man das schon auch realistisch einschätzen können, ob man jetzt dann eine Perspektive in so einem Verein hat oder ob man vielleicht noch einen Schritt in Anführungszeichen zurückgeht, um zwei Schritte nach vorne zu kommen. Und das war für mich dann einfach Eintracht Braunschweig, die damals in der dritten Liga gespielt haben. Und für einen 20-Jährigen war das jetzt kein schlechter Schritt, weil man, wie ich schon gesagt habe, immer die Perspektive irgendwo auch eine Rolle spielt. Und mir war es eigentlich immer wichtig, dann auch in dem Alter zu spielen. Das hat dann jetzt im ersten Anlauf bei Braunschweig nicht funktioniert, aber die Perspektive war irgendwo ja, ein bisschen besser als bei Mainz und das war dann der Grund, warum ich dann gewechselt bin.
Okay. Ja, nachvollziehbar. Das heißt, bei Mainz warst du auch hast auch manchmal unter Jürgen Klopp trainiert. Der war ja auch noch da zu seiner Zeit,
Genau, der
glaube
hat
ich, ne?
mich, genau, der, ja, also Jürgen Klopp hat einfach den, sag ich so, den U17-Spieler behandelt wie den Spieler der ersten Mannschaft. Und ich war keine 2 Wochen da mit 15 und er hat mich zum Essen eingeladen und wir saßen, ich habe da meine Spaghetti Bolognese innerhalb von 5 Minuten aufgegessen, weil ich so nervös war und er saß mir gegenüber und es war einfach, ja, extrem zu spüren, dass man willkommen ist und dass auch Jürgen Klopp einen willkommen heißt. Und so war eigentlich auch die Jahre da danach einfach das Verhältnis. Und das war schon sehr interessant und sehr, sehr prägend dann.
Ja, glaube ich, ja. Ja, da hat er bestimmt auch ein gutes Händchen, ne? Hat er jetzt auch über die Jahre bewiesen.
Hat er schon bewiesen, ja.
Ja. Ja, und dann ging es ja nach Zürich, ne? Das war dann so der nächste Step dann in deiner Karriere, ne?
Ja, ob das jetzt der nächste Step war, es war auf jeden Fall der nächste Wechsel.
Ja, nicht zu wechseln,
Der, ja, der Step ging dann eher dann, Zürich war so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der Höhepunkt und danach ging es eigentlich bergab, wie man das jetzt so sagen kann, ganz nüchtern betrachtet.
okay.
Aber es war damals zu der Zeit in Braunschweig so, dass ich ja in der Bundesliga gespielt habe. Und ja, es gab verschiedene Optionen. Allerdings ist man mit 25 damals, 26 auch noch relativ grün hinter den Ohren. Hat viele Sachen oder auch gerade was Berater angeht, vielleicht auch den falschen Leuten vertraut. Und ja, so ist man dann so irgendwie so ein bisschen rumgeschlittert über die Monate und wusste nicht so genau, was man als nächstes macht. Ja, und dann habe ich mich für Grasshopper Zürich entschieden. Ja, im Nachhinein kann man natürlich immer sagen, war es jetzt nicht der beste Schritt, aufgrund auch verschiedener Situationen. Ich habe mich dann dort relativ früh verletzt. Das hätte mir auch überall anders passieren können. Also es
Ja,
hatte
klar.
weder was jetzt mit Zürich zu tun, noch mit irgendeinem anderen Verein. Nur es war einfach dann einfach irgendwie ein bisschen von Pech begleitet. Wie gesagt, relativ schnell verletzt. Der zweite Torwart damals hat dann auch seine Chance genutzt und ich war dann eigentlich nach einem halben Jahr so gut wie raus. Und ja, der Verein ist dann auch relativ schnell auf mich zugekommen und wollte den Vertrag dann auch fürs nächste Jahr auflösen. Und ich war dann sozusagen auf der Suche nach einem neuen Verein.
Okay. Und da war, warst du Trainer unter Michael Skibbe, ne? Ach, Spieler unter Michael Skibbe, ne? So habe ich das
Genau, richtig.
nachgeschaut. Wie war da so das Verhältnis? Gab es da irgendeine Besonderheit, besondere Anekdote?
Ja, Michael Skibbe also es war ein guter Trainer, er war jetzt nicht so nahbar. Also ich habe jetzt keine besonderen Geschichten. Es war ein ganz normales Trainer-Spieler-Verhältnis, was vollkommen okay war, auch von Respekt begleitet. Michael Skibbe selber war dann auch relativ schnell weg. Er ist dann im Winter, glaube ich, in die Türkei gewechselt. Was natürlich dann auch noch dazu beigetragen hat, dass es für mich jetzt nicht besonders gut lief, weil er auch derjenige war, der mich geholt hat. Und ja, es kam dann ein Trainer, der aus der Schweiz kam und mich vorher gar nicht kannte. Das hat mir jetzt nicht unbedingt geholfen, wenn man dann auch verletzt ist. Und
Ja, klar.
da kamen viele Dinge auf einmal. Aber wie gesagt, das sind alles Erfahrungen, die extrem wichtig waren für mich, auch jetzt im Nachgang, auch jetzt von denen ich heute noch profitiere. Und das hatte, wie gesagt, weniger mit Zürich zu tun, sondern einfach mit dem Leben, ne? Mit
Ja,
den Höhen
klar,
und
ja,
Tiefen,
klar.
die einfach
Ja,
vorkommen.
gehört dazu, ja. So, also, ja, schwer es manchmal scheint, aber es gehört dazu und prägt einen entsprechend. Definitiv. Also sagen wir mal, Zürich war dann so von der Station her ziemlich gut, aber vom Spielerischen jetzt eher nicht so erfolgreich, ne?
Ja, also so zum Beispiel jetzt, was das Leben anging oder auch mein großer Sohn ist dort geboren und ich möchte nichts Schlechtes über dieses Leben dort sagen, weil das einfach unfassbar schöne Stadt ist und auch die Schweizer, also ich habe mich da sehr wohl gefühlt oder wir haben uns da sehr wohl gefühlt und es war einfach die Umstände, die dann gerade wenn man Fußballprofi ist, dann geht es einfach auch darum, wie kann ich meine Zeit bestmöglich nutzen? Und ich möchte auf hohem Niveau Fußball spielen und bestmöglich performen. Und wir hatten damals ja eine Mannschaft, die schon Potenzial hatte und auch wirklich gute Spieler, die jetzt auch im Nachgang richtige gute Bundesliga-Spieler wurden oder auch im Ausland sehr gut performt haben. Aber es war kein Team und es ja. Trotz Champions League Quali, Euro League Quali, wo wir überall gescheitert sind, also die Perspektive war schon vorhanden. Also es hätte auch natürlich auch anders laufen können.
Ja, klar. Ja.
Aber es war einfach in dem Jahr ja kein Team vorhanden und das ist sehr schade. Und deswegen war es einfach dann auch keine erfolgreiche Zeit.
Ja, okay. Dann ging es ja dann nach Bielefeld, ne? Da haben sich dann wahrscheinlich dann, ja, hat sich die Möglichkeit ergeben, dann nach Bielefeld zu wechseln. Wie ist es da dann, ja, sag ich mal, gelaufen?
Ja, Bielefeld war Genau, die sind damals in die zweite Liga aufgestiegen und haben im Endeffekt zwei Torhüter gesucht. Ja, Bielefeld kann man dann jetzt im Nachgang auch sagen, war jetzt nicht so unbedingt die erfolgreichste Zeit, wie ich es eben vorhin schon angedeutet habe. Nach Zürich ging es eigentlich eher so ein bisschen bergab. Ja, und es war ein bisschen unglücklich, weil am selben oder an einem Tag zwei Torhüter verpflichtet wurden. Also mit mir noch einer. Und uns beiden wurde eigentlich schon so ein bisschen mitgeteilt, okay, wir sind, oder derjenige man geht erstmal mal einzeln ins Rennen, sagen wir es mal so. Ganz, ganz einfach ausgedrückt. Und es, ja, war dann schon kurios, dass an einem Tag zwei Torhüter verpflichtet werden und wir uns erstmal natürlich gewundert haben. Und aber nichtsdestotrotz, ohne da Ausreden zu suchen oder so, ja, habe ich dann auch im ersten Jahr nicht so viel gespielt, im ersten, zweiten und ja, unabhängig davon. Bielefeld war trotzdem ja auch eine schöne, lehrreiche Zeit mit vielen Höhen, aber auch vielen Tiefen. Also ähnlich wie es in Zürich war. Viele Lerneffekte, wie auch rausgezogen. Aber ich möchte weder diese Station noch alle anderen missen, weil es mich einfach irgendwie auch als Mensch weitergebracht hat.
Okay. Dann ging es nach Duisburg, zum MSV. War dann, sage ich mal, die Talfahrt oder die Negativserie, sage ich mal, in dem Sinne, ist sie dann besser geworden oder gab es da
Ja, also nochmal,
Veränderungen?
es gab ja auch Höhen und es hätte auch noch anders laufen können. Also es war nach Bielefeld. Ich habe ja dann am Ende auch wieder gespielt. Und da haben sich dann auch ein, zwei Optionen ergeben. Es hat sich dann aber jetzt am Ende ja dann doch nicht ergeben. Es ist dann immer so eine, es ist halt auch irgendwie das Fußballgeschäft, ne? Und auch diese Position, Torhüter und ja, das Ganze drumherum. Es kann dann relativ schnell gehen. In die eine noch so wie in die andere Richtung. Und ja, man hat viele Dinge auch irgendwie nicht in der Hand und man muss die Dinge irgendwie so akzeptieren, wie sie sind, auch wenn es manchmal schwerfällt und man sich das wahrscheinlich auch anders wünscht. Aber zu dem Zeitpunkt war es dann eben so, dass ich zum MSV gegangen bin, damals als Nummer 2 hinter Mark Flecken, der jetzt in England spielt. Und ja, das war dann auch damals zweite Liga. Die Perspektive war im ersten Jahr nicht so vorhanden, aber ja, wenn man auch weiß, worauf man sich einlässt, war das dann noch vollkommen okay. Klar, wenn man gewisse Ansprüche hat und in einem Alter ist, wo man natürlich am liebsten spielen möchte, ich glaube, ich war damals 29, 28, 29. Also man ist schon in einem Alter, wo man schon noch gerne auch spielen möchte, weil man in einem guten Torwartalter ist. Aber wie ich eben erwähnt habe, man kann sich die Dinge einfach auch nicht aussuchen. Es ist, wie es ist. Und selbst da hätte immer wieder was passieren können und man hätte seine Chance bekommen. Aber wie ich es gerade gesagt habe, es ist kein Wunschkonzert. Aber trotz allem
Klar.
war es auch da eine ganz lehrreiche Zeit.
Okay. Da hast du ja auch mit Moritz Stoppelkamp zusammengespielt damals beim MSV. Und ich glaube, Barış Özbek hat auch damals den Verein dann im gleichen Zuge verlassen. Jetzt spielst du ja, glaube ich, wieder mit Moritz Stoppelkamp dann in Oberhausen oder bist jetzt quasi im selben Team. Ja, wie kannst du so die zwei Spielertypen, ja, wie hast du die kennengelernt oder wie würdest du die beschreiben? Hast du den Barış Özbek überhaupt noch gesehen oder kennengelernt damals oder?
Ja, wir saßen in der Kabine nebeneinander.
Hast du auch, ja, okay.
Ja, sehr, sehr angenehmer, lustiger Typ. Also wir haben uns gut verstanden. Du hast recht, ich glaube, er ist nach einer gewissen Zeit oder relativ schnell hat er den Verein verlassen. Ich weiß gar nicht, wo er hingegangen ist. Aber wir haben auch noch miteinander trainiert. Ich glaube, das war die ganze Vorbereitung. Ja, wie gesagt, sehr, sehr lustiger, angenehmer Mensch und wir haben uns sehr gut verstanden. Genau, mit Stoppel spiele ich, oder Stoppel ist wie ich in Bayreuth Oberhausen momentan unter Vertrag. Wir haben jetzt nicht zusammen, also beim MSV zusammen gespielt, jetzt in Oberhausen spiele ich ja nicht mehr, sondern bin
Genau.
ja jetzt im Trainerteam und Genau, und Stoppel ist es auch immer, also er ist noch für sein, wenn man überlegt, er hat auch schon ein paar Jahre hinter sich, wie fit er dort noch ist und auch wie viele Einheiten er noch mitmacht und alles immer zu 100%, also ist schon auch schon beeindruckend.
Ja, nee, definitiv. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Dann ging es ja dann nach Rot-Weiß Oberhausen. Und wie verlief da so, sag ich mal, deine Karriere? Da warst du ja noch Spieler im ersten Step jetzt, ne?
Genau, ich musste dann den MSV Duisburg im Winter verlassen, weil wir, ja, ich hab die Saison als Nummer 1 begonnen, nach 5 Spielen, ohne ein eigenes Tor geschossen zu haben, wurde dann der Torwart, in dem Fall ich, auf die Bank befördert, weil ich eigentlich, also es war von den Leistungen her, war das okay? Also ich habe da jetzt, wir haben aber einfach die Ergebnisse nicht eingefahren und ja, der damalige Trainer hat es dann als Anlass genommen, ja, was verändern zu wollen und hat mich dann auf die Bank gesetzt. Ja, und dann im Winter war es dann so prägnant, die Situation beim MSV, was die Tabellenkonstellation anging, dass ja, dass ein neuer Torwart geholt wurde und dann einfach für mich kein Platz mehr war. So, und dann war die Situation, dass ich ja 3, 4 Wochen im Endeffekt nicht wusste, wie es weitergeht. Im Winter ist es dann immer nicht ganz so einfach, nicht ganz so einfach, einen Verein zu finden. Ja, und dann hat sich die Option Rot-Weiß Oberhausen aufgetan. Das war natürlich vielleicht ein bisschen extrem, was jetzt der Unterschied anging zur Liga. Also ich bin der zweiten Liga zur Regionalliga. Aber es war mir in dem Fall eigentlich wichtiger, wieder einfach erstmal zu spielen und zweitens einfach wieder einen Spaß am Fußball zu gewinnen. Und den hatte ich da zu der Zeit so ein bisschen verloren. Und da hatte ich einfach in Oberhausen ein ganz gutes Gefühl, dass ich da ja einfach auch wieder Freude und Spaß am Spiel habe, mit einem gewissen Selbstwertgefühl, mit dem Drumherum, was einem auch irgendwo vielleicht auch so ein bisschen mehr Respekt entgegenbringt. Und das hat, muss ich sagen, zu 100% gepasst. Alle die Dinge, die ich eigentlich erhofft hatte, sind eigentlich übertroffen worden. Auch wenn es natürlich irgendwo ein Kulturschock war, gerade wenn man die Trainingsbedingungen sieht, ist es einfach ein Unterschied zwischen der zweiten Liga und der Regionalliga Westmannschaft. Das ist auch kein Geheimnis. Aber die Mannschaft und das Drumherum war einfach so intakt und hat so viel Spaß gemacht, dass das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also der Plan war eigentlich nur ein halbes Jahr bei Rot-Weiß Oberhausen zu bleiben. Ich habe auch nur für ein halbes Jahr unterschrieben, um mich da einfach irgendwie so wieder ein bisschen ins Blickfeld zu bekommen. Nach einem halben Jahr Spielpraxis dann vielleicht doch wieder in den nächsten Step zu gehen. Ja, aber tatsächlich ist es so gekommen, dass es mir dort so gut gefallen hat. Und ja, der Verein auch irgendwie alles dafür getan hat, mich zu halten. Ich habe mich da einfach sehr, sehr wohl gefühlt. Die Mannschaft war einfach wirklich grandios. Und ja, das hat mich dann einfach dazu bewogen, zu sagen, ich bin lieber dort, wo ich mich wohlfühle und wo es mir einfach Spaß macht, als jetzt nochmal, keine Ahnung, dritte, zweite Liga. Und ja, ich stehe wieder vor irgendwie einer ungewissen Perspektive oder gehe wieder als Nummer 2, Nummer 3 irgendwo hin. Das wollte ich auf gar keinen Fall und dann habe ich lieber die Option Rot-Weiß Oberhausen genommen, weil ich mich da einfach extrem gut gefühlt habe.
Ja klar, gut. Das Umfeld ist ja auch immer wichtig, ne? Spielt ja auch eine Rolle. Wenn der Spieler sich nicht wohlfühlt, kann das natürlich auch entsprechend Auswirkungen haben. Das ist ja schon auch bei anderen Spielern der Fall gewesen. Ja, wie ging es dann weiter? Du bist ja Oberhausen, dann hast dann nochmal verlängert für ein Jahr sozusagen und
Sogar für zwei, aber dann
jetzt.
kam Corona.
Stimmt, ja, dann kam
Corona
Corona.
hat das, ja, gerade Vereine, die jetzt auch in der Regionalliga und noch tiefer Spielen gespielt haben, wurden einfach extrem erwischt. Unter anderem natürlich auch Rot-Weiß Oberhausen, die ja auch seit Jahren einfach auch nicht auf Rosen gebettet sind. Und gerade wenn dann so ein Ereignis wie Corona kommt, wo keiner genau wusste, wie es weitergeht, keine Zuschauereinnahmen, wie wird überhaupt weitergespielt. Ja, dann kam der Verein auf mich zu nach, ich weiß gar nicht, das war ja nicht mal ein Jahr, wie sogar weniger, genau, auf mich zu und wollte den Vertrag im Endeffekt oder beziehungsweise haben mich gebeten, den Verein zu verlassen, weil es einfach finanziell schwer geworden wäre, ja, mich weiter zu bezahlen. So, das war nicht nur bei mir der Fall, sondern auch
Aber
bei anderen
schön.
Spielern, aber es ist einfach auch die Wahrheit, dass ein Verein dann auch einfach ja, vor einer gewissen Zukunft steht und dann natürlich Spieler und auch Staff-Mitglieder oder auch Geschäftsstellenmitarbeiter, die ein gewisses Geld verdienen, dann auch irgendwie loswerden müssen. Das ist dann auch irgendwo verständlich. Natürlich war ich damit sehr unzufrieden, aber ja, vielleicht muss man auch das große Ganze sehen und im Nachhinein kann ich es auch verstehen. Im gleichen Atemzug kam auch der Verein auf mich zu und hat mir eigentlich im Endeffekt meinen nächsten Verein schon genannt.
Ach so.
Auch sehr, sehr ungewöhnlicher Weg. Also ja, Rot-Weiß-Oberhausen hat mich im Endeffekt so ein bisschen auch an nach Rot-Weiß Essen, so ich will nicht sagen vermittelt, aber mich da ins Gespräch gebracht und Verbindung war natürlich aufgrund der geografischen Reichweite, sage ich mal, es ist ja direkt nur um die Ecke.
Na klar.
Verbindungen sind da sowieso selbe Liga, die haben sowieso bestanden und ja, im Endeffekt war es dann so, dass ich dann natürlich auch in der Gegend bleiben wollte. Ich wollte nicht umziehen und dann war das der nächste Schritt.
Ja, Rot-Weiß Essen. Dann damals Regionalliga West oder auch Dritte Liga?
Nee, das war dann auch dieselbe Liga, Regionalliga West, ja.
Ja, okay. Da lief es besser oder
Ja, das ist immer schwer dann zu sagen, ne? Da lief es schlecht, da lief es gut. Man muss ja dann auch irgendwie so ein bisschen dann die persönliche Situation irgendwie ausklammern. Also es waren zwei erfolgreiche Jahre für den Verein, teilweise auch für mich. Also bei dem ersten Jahr haben wir 90 Punkte geholt. Wir sind im DFB-Pokal-Viertelfinale gewesen. Also sind leider nicht aufgestiegen, weil Dortmund 2 damals noch 3 Punkte besser war als wir. Also wir haben schon eine außergewöhnliche Saison gespielt, auch damals, wie ich gerade gesagt habe, im Pokal sehr weit gekommen, auch gegen Erstligisten gewonnen. Also es war eine erfolgreiche Zeit, auch im zweiten Jahr. Also wir sind ja dann auch aufgestiegen. Ich habe dann das Ende zwar nicht mehr erleben dürfen, aber wir haben es trotzdem in die dritte Liga geschafft und ich zähle mich da ja auch dazu.
Ja klar,
Also
trotz
es
allem,
geht
ja.
dann ja, auch wenn ich am Ende dann suspendiert wurde, aber es ist trotzdem auch irgendwo Teil meiner Geschichte und Teil der Zeit bei Rot-Weiß Essen. Und deswegen kann man jetzt dann immer schwer sagen, war jetzt erfolgreich, war nicht erfolgreich. Es war auf jeden Fall wieder mit Höhen und Tiefen verbunden, wie in allen anderen Stationen auch, aber trotzdem ja, sehr, sehr lehrreich und man hat trotzdem auch wieder neue Leute kennengelernt, die man heute noch Kontakt hat. Man hat Freunde kennengelernt, man hat natürlich auch negative Erfahrungen erlebt, aber das, wie gesagt, das gehört einfach dazu.
Ja klar, ja, nee, verständlich. Und dann ging es quasi wieder zu RWO und dann als Torwarttrainer sozusagen. Oder war es
Ja,
da auch nochmal ein Einsatz als Spieler?
im ersten Jahr war ich noch Spieler, also ich bin wieder als Torwart zurück. Hab dann das komplette Jahr, also fast das komplette Jahr durchgespielt, als Nummer 1. Und ja, dann kam dann die Situation, dass der Verein auf mich zugekommen ist und ja, mir die Idee hatte oder mich auch gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, Torwarttrainer zu werden. Torwarttrainer der ersten Mannschaft, Torwarttrainer auch in der Jugend. Und ja, ich war zu dem Zeitpunkt 35. Es wäre mit Sicherheit noch möglich gewesen, aber ich könnte auch jetzt noch wahrscheinlich noch wenn ich mich, ja, wenn ich regelmäßig wieder trainieren würde, auch noch Regionalliga spielen. Aber ich weiß nicht, es war dann irgendwo so ein bisschen, ich will nicht sagen, so der Ofen war ein bisschen aus, weil man einfach viele Dinge schon mehrfach erlebt hat, ne? Und nach 15 Jahren Profifußball kennt man die Abläufe, man weiß, was auf einen zukommt. Und wenn man da nicht mehr 100% bei der Sache ist, gerade als Torwart, sieht man das, man spürt das, man hat nicht mehr so dieses, diesen Ehrgeiz auch im Training und das habe ich dann innerlich schon gespürt, dass es nicht mehr so zu 100% alles abläuft und mit Sicherheit hat das auch, haben das auch die Trainer oder der Verantwortliche, die Verantwortliche gespürt, aber man will das dann ja auch nicht so wirklich wahrhaben. Aber wenn man wirklich tief in sich hineinhorcht, und das habe ich dann in dem Fall gemacht, dann ja, war schon die Zeit für eine neue Herausforderung. Und man hat sich viele Gedanken gemacht, auch ich gerade, was das Thema Karriereende anging und wie oder was kann ich, was mache ich, in welchem Bereich möchte ich gehen. Natürlich hat man sich da viele Sorgen auch gemacht, weil wenn man nur Fußball spielt oder gespielt hat, dann ja, was kann da als nächstes noch kommen, was einen total erfüllt oder was man mit derselben Leidenschaft macht. Und da muss ich sagen, hatte ich wirklich unglaubliches Glück, dass ich das jetzt, dass das so gefügt hat, sage ich mal, dass ich jetzt Torwarttrainer sein kann, weil das ist einfach genau das, was ich eigentlich gebraucht habe. Eine neue Herausforderung, ein neues Spielfeld, wo man sich ausleben kann, wo man eigene Ideen reinbringen kann, wo man auch die eigene Erfahrung irgendwo oder wo man davon profitiert, dass man auch selber mal diese Erlebnisse hatte, dieselbe Erfahrung gemacht hat. Und man arbeitet mit Menschen, man ist auf dem Platz, man ist im Fußball dabei und das ist für mich eine absolute Sechser-Lotto gewesen.
Ja, kann ich verstehen. Klar, wenn man da, sag ich mal, in dem Business auch schon immer über Jahre drin gewesen ist, dann ist es natürlich auch schwer, sag ich mal, was Adäquates zu finden. Von daher ist es natürlich echt, ja, wie du gesagt hast, ein Sechser im Lotto. Du hast ja, glaube ich, auch die Weiterbildung noch gemacht, Fußballmanagement. Das wäre quasi unsere zweite Gemeinsamkeit, genau. Das wäre ja auch nochmal, sage ich mal, eine Möglichkeit für dich dann auch im Vereinsmanagement gegebenenfalls auch Fuß zu fassen. Ist das denn ein Thema für dich oder sagst du, ich bin eher der Typ, der auch auf dem Platz steht? Also.
Ja, tatsächlich war das auch dann ein Thema bei RWO. Ich habe das jetzt ein halbes Jahr oder jetzt letzte Saison war das ein halbes Jahr in der Geschäftsstelle. War ich auch noch einmal die Woche und habe da so ein bisschen ja, im Marketingbereich, im Sportmanagementbereich so ein bisschen über die Schulter schauen dürfen. Habe ja auch da schon meine Erfahrung gesammelt. Und ja, Gott sei Dank durfte ich diese Erfahrung sammeln, weil das hat mir einfach nochmal gezeigt, dass das Training auf dem Platz, dass das Training mit Teutern, dass das da einfach doch erfüllender ist. Aber ja, ich würde das jetzt nie ausschließen, weil das, finde ich, sollte man sowieso nie. Und ja, es war trotzdem, also ich glaube auch, das Sportmanagement-Bereich, auch weil du schon gerade gesagt hast, das Studium, das wir beide absolviert haben, glaube ich, ist auch hilfreich gewesen. Und man muss sich immer auf verschiedene Situation vorbereiten und ich wusste ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was mache ich nach der Karriere. Mir war auf jeden Fall klar, dass ich im Fußball bleiben möchte, ob das jetzt im Sportmanagement-Bereich ist oder halt auf dem Platz als Trainer. Ja, das wusste ich nicht, aber ich wollte mich natürlich auch bestmöglich vorbereiten.
Ja, nee, definitiv kann ich also bestätigen, ist auch immer gut, wenn man sich breiter aufstellt, um dann gewissen ja, Ereignissen dann einfach, ja, oder für gewisse Ereignisse einfach irgendwie auch vorbereitet zu sein, sofern man dann einfach eine Alternative vielleicht auch sucht. Ja, als Torwarttrainer kannst du bestimmt jungen Torhütern was auf den Weg mitgeben als Tipp, so aus deiner Erfahrung heraus.
Ja, boah, das sind natürlich einige Dinge. Ja, das ist eine gute Frage, weil ich jetzt nicht das eine nennen könnte, sondern das sind verschiedene Faktoren. Also
Oder die Einstellung vielleicht.
es sind Dinge, die es sind viele Dinge, die zusammenkommen. Also zum einen Geduld, du brauchst Ehrgeiz, du musst ein gewisses Maß an Selbstvertrauen haben, aber vor allem auch lernwillig sein und auch Dinge annehmen, hinterfragen, sich mit der Position, sich mit dem Sport, sich mit sich selber auseinandersetzen. Und das meine ich, das sind verschiedene Faktoren, die einfach extrem wichtig sind. Und es ist nicht nur das eine, was man nennen könnte, sondern es ist eine geballte Ladung an Dingen, die es einfach braucht, für junge Sportler sowie auch für Ältere. Also das Lernen zum Beispiel finde ich sehr wichtig, weil es hört ja nicht auf. Also du bist ja mit 18, mit 14, mit 22, mit 30, du bist ja nie fertig. Du musst ja immer wieder dich neu erfinden, du musst das Spiel verstehen, du musst die Dinge hinterfragen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und das gepaart mit Ehrgeiz, mit Fleiß, mit Disziplin, das ist dann eine Mischung, wo ich sage, das ist dann eine gute Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Wir reden gar nicht davon, in der ersten Liga oder Profi, sondern einfach nur erfolgreich zu sein, um das bestmöglich auszuüben. Und jeder, der da, wo das Ziel hat, weiterzukommen, braucht natürlich auch eine Portion Glück, aber ich glaube, dass diese Mischung aus diesen verschiedenen Attributen einfach extrem wichtig ist.
Ja, nee, ja, auf jeden Fall plausibel, nachvollziehbar. Wenn ich mir das jetzt nochmal vorstelle, so als Torwart hat man eine ganz andere Sicht aufs Spiel auch einfach, ne? Also, wie würdest du die Sicht quasi beschreiben? Aus Sicht eines Torwarts.
Du meinst jetzt auch einen Platz jetzt?
Auf dem Platz, ja. Ja.
Ja, wie du schon gesagt hast, du hast einfach eine andere Sicht auf die Dinge. Du kannst die Spieler irgendwo aus einer Perspektive beobachten und du hast das ganze Spielfeld im Blick. Das ist einfach extrem und da kommen wir auch noch zum Punkt, so Kommunikationsvermögen. Gerade das ist auch für Torhüter sehr wichtig, weil du einfach deine Mitspieler coachen kannst und das einfach auch einschätzen kannst, weil du die Position besser erkennst, weil du die Abstände besser erkennst und die Spielzüge vielleicht auch sogar antizipieren kannst und Gefahren früher erkennst. Und ich glaube, darum geht's, dass du da als Torwart einfach einen Schritt voraus bist und das dann natürlich gepaart mit dem richtigen Werkzeug an Kommunikation, schätze ich das extrem wichtig ein. Weil du dann einfach auch deinen Mitspielern helfen kannst und wie ich es gerade gesagt habe, du bist einfach einen Schritt voraus und das ist immer sehr hilfreich.
Ja, und wahrscheinlich eine gewisse Lautstärke dann, die man da auch vielleicht mitbringen sollte, ne, in gewissen Situationen. Ist wahrscheinlich auch
Ja,
nochmal.
genau. Also klar, ab einem gewissen Niveau bringt dir dann die Lautstärke auch nicht viel, wenn du dann vor 80.000 spielst, dann kannst du
Okay, ja.
deine Mitspieler aus 2 Meter anschreien, der hört dich trotzdem nicht, aber
Ja, klar.
es ist natürlich auch irgendwie so eine in den richtigen Momenten das Richtige sagen. Also man muss auch kein Radioreporter sein und dann immer nur ständig irgendwas erzählen, aber es kommt einfach auf die richtigen Situationen, auf die richtigen Momente an und auf viel klare Kommunikation vor.
Wir hatten es ja schon mal zu Beginn, das wollte ich auch noch mal kurz aufgreifen. Also, du hattest ja dann auch für dein Heimatland spielen dürfen, also für den Iran, ne? Wie war das Gefühl dann, so als ja für sein eigenes Land dann in dem Fall dann eben auflaufen zu können, zu dürfen?
Ja, mein Heimatland ist es ja eigentlich nicht. Ich bin ja in Deutschland geboren und hier auch aufgewachsen. Das ist mein für das Vaterland, also
Okay.
das Land meines Vaters. Und ich hatte eigentlich keine Berührungspunkte. Ich war einmal als Kind da mit 10 Jahren, war da mal Urlaub gemacht, meine Familie besucht, kennengelernt. Und deswegen, ja, es ist eigentlich ein fremdes Land für mich gewesen. Natürlich hat man über die sozialen Medien, über allem drum und dran Kontakt zu seiner Familie gehabt, zu meinen Cousinen, Cousins, Großeltern, aber es ist ja trotzdem, weil man die Sprache nicht versteht und nicht spricht,
Klar.
dann einfach eine große Barriere dazwischen gewesen. Und ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Und es war ein Haufen an Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, die hätte ich niemals irgendwie geglaubt, dass die Dinge dann trotzdem doch so anders sind als hier in Deutschland und auch so viele verschiedene Erfahrungen gesammelt, total interessante und durfte natürlich dann auch Länderspiele absolvieren, in verschiedenen Ländern. Also hätte mir einer, weiß ich nicht, mit 20 gesagt, du machst dein erstes Länderspiel in Bangkok und fliegst alleine 20 Stunden irgendwo durch die Weltgeschichte rum, das hätte ich ja wahrscheinlich niemals geglaubt, aber durch den Fußball kommt man einfach dann auch in Länder, wo du sonst niemals hinfliegen würdest. Also dann, auch nach Brasilien dann zur WM 2014, das sind dann einfach Erlebnisse, die du zu dem Zeitpunkt, habe ich das vielleicht nicht so gesehen. Da ist man dann einfach irgendwie mittendrin und du kannst ja nicht anhalten und sagen, hey, stopp, warte mal kurz. Richtig cool, dass ich es so weit geschafft habe, sondern du bist einfach drin, du willst spielen, du willst erfolgreich sein, du denkst von Spiel zu Spiel, von Training zu Training, es geht zu schnell. So, und dann Jetzt mit dem Abstand und ja wahrscheinlich auch der Erfahrung, die ich dann heute habe, denke ich mir, boah, cool, eigentlich eine mega geile Erfahrung. Und zu dem Zeitpunkt sieht man das dann noch nicht so, aber ich würde die Zeit jetzt auch trotzdem auch voll positiv bewerten, die ich dann da im Iran oder mit der Nationalmannschaft erlebt habe.
Ja, ich kann das so ein bisschen also spiegeln jetzt mit einem anderen Thema. Ich war auch lange Jahre im Ausland, habe da sehr, sehr viele Eindrücke gesammelt und hatte aber nie Zeit, die zu verarbeiten, ne? Und erst als ich dann Abstand gewonnen hatte, ne, nachdem die Zeit eben dann zu Ende war, dann konnte man erstmal die gewissen Momente, die man dann damals auch erlebt hat, einfach dann ganz anders nochmal wahrnehmen, ne? Das wäre so
Total.
eine, sage ich mal, ähnlich, ja, von der Situation natürlich ein
Ja, voll.
ganz anderes Thema an sich, aber so. So würde ich das in dem Fall vergleichen.
Absolut.
Hat denn irgendwie der kulturelle Background jemals eine Rolle im Fußball gespielt? Oder war das eigentlich nie ein Thema, außer dass du jetzt natürlich dann für zur Nationalmannschaft berufen wurdest?
Also im Iran selber war es, glaube ich, schon ein Thema, dass ich ja die Sprache nicht spreche, dass ich auch da eine andere Religion habe, dass ich vielleicht auch irgendwie nicht dieselben Werte ja vermittle oder auch irgendwie lebe, weil ich kannte die Werte teilweise ja gar nicht. Also ich war ja wie ein bunter Hund, der auf einmal in einem Land ist, der überhaupt nicht weiß, was ihn erwartet. Und auch gewisse Verhaltensweisen waren mir auch einfach nicht bekannt. Also ganz simple Dinge eigentlich, aber ja, mit Sicherheit hat es auch eine Rolle gespielt, wenn ich da die Sprache nicht spreche und ich mich auf Englisch irgendwie durchkämpfen muss und viele auch im Iran auch kein Englisch sprechen oder auch in der Nationalmannschaft selber waren selber da auch Spieler, die kein Englisch verstanden haben. Also dann war es natürlich schwierig und hat dann auch schon irgendwie Probleme bereitet, aber klar, mit dem Wissen von heute hätte ich vielleicht viele Dinge auch irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen cleverer gemacht, aber war so, wie es ist, oder es war einfach so, und das war auch okay.
Ja, okay. Also das heißt, so, ich könnte mir vorstellen, dass da auch die Akzeptanz vielleicht ein bisschen kleiner oder geringer gewesen ist bei den Spielern im Land selbst. Das kann ich auch parallelen. Wenn man jetzt so als Deutsch-Türke in die Türkei geht, dann ist man auch eher so nicht der richtige Türke auch, ne? Also da wird man auch immer, sag ich mal, komisch, nicht von allen, aber von manchen auch einfach irgendwie ja doch schon angeguckt oder auch angesprochen. Deswegen kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Das ist natürlich, und dann plus die Sprachbarriere ist das natürlich dann nochmal ein Thema, wo man sich dann ja, mit mehreren Faktoren einfach zu kämpfen hat, ne?
Genau, also du hast es eigentlich schon gesagt. Man ist jetzt eher so der Deutsche, der dann im Iran ist. Und ich habe mich dann aber auch dementsprechend gefühlt. Also ich habe mich ja fast zu keinem Zeitpunkt irgendwie auch wirklich als Iraner gefühlt, der jetzt dann sagt, also klar, ich habe den Background durch meinen Vater und durch meine Familie dort und die waren auch alle total stolz. Das ist doch alles total schön gewesen. Aber mir hat dann einfach so ein bisschen die Geschichte gefehlt, auch was ist eigentlich, wo bin ich hier gerade, wie verhalte ich mich? Und ein ganz simples Beispiel, ich habe mein ersten Länderspiel habe ich nicht gewusst, wie die Nationalhymne ist. Also ich musste erst mal gucken, ist das jetzt unsere oder ist das die jetzt von Thailand? Also so simple Dinge eigentlich. Ich hätte mich natürlich damit auch im Vorfeld beschäftigen müssen, aber ich habe da gar nicht dran gedacht, weil das kam auch einmal so, jetzt stehst du hier und die Nationalhymne läuft und du kennst das Lied, du kennst die Sprache ja gar nicht. Und solche einfachen Sachen eigentlich, die in Deutschland ja so jetzt in dem Fall nie vorkommen würden, aber es war für mich einfach schon dann auch irgendwie auch fast so eine Art Kulturschock. Und nichtsdestotrotz, wie ich es eben schon gesagt habe, die Zeit war total interessant und ich habe unfassbar, unfassbar viele coole, schöne Erfahrungen gesammelt und das war absolut gut.
Okay, ja klar, so ist es manchmal, ne? Kann man manchmal nicht beeinflussen. Man lebt die Dinge so, wie sie dann manchmal kommen. Was war denn, sag ich mal so, das Highlight dann von in deiner spielerischen Karriere, wo du sagst, okay, daran denke ich jetzt nochmal zurück und das war so mein persönliches Highlight. War das so die WM-Teilnahme oder war das was anderes?
Boah, gute Frage. Ich kann das nicht so, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Ich wurde auch schon ein paar Mal danach gefragt, aber ich finde, ich kann das jetzt nicht so. Es sind so Kleinigkeiten. So im Nachgang, wenn man dann mal so ein bisschen zur Ruhe kommt und sagt, ich habe jetzt meine Fußballkarriere hinter mir und ich habe irgendwie auch das erreicht, was ich erreichen wollte, sogar wahrscheinlich noch mehr. Und dann gibt es eigentlich nur so Momente, wo du dann drüber nachdenkst und denkst dir, boah, das war krass. Der kriegt so, wenn man die Momente im Kopf nochmal durchgeht, kriegt man Gänsehaut. Also das waren so Kleinigkeiten. Zum
Okay.
Beispiel, ja, erstes Bundesligaspiel in Dortmund. Ja, dazu muss man wissen, ich war als Kind Dortmund-Fan. Ich war mit meinem Großvater im Stadion, im Westfalenstadion damals. Das ist eine Geschichte gewesen so für mich. Also
Na
das
klar, na
Stadion
klar.
und der Verein war eine Geschichte für mich. So. Und dass ich ausgerechnet dort dann mein erstes Bundesligaspiel mache, vor 86.000 und ich mache ein gutes Spiel und wir sind lange im Spiel, es ist bis, glaub, bis zur 75. stand es 0-0. Das war so irgendwie, das war ein Moment, wo ich dachte,
Top, ja.
boah, krasse Geschichte, dass das so kommt. Oder total, auch total, ja, ja, was heißt lustig oder spannend, aber so das Einlaufen vor dem ersten Spiel bei der WM 2014, also beim Einlauf, ich habe nicht mal gespielt, aber so, ich bin eingelaufen in dem Stadion in Brasilien, was ich vorher, ich kannte die Stadt gar nicht, irgendwie Curitiba oder so, ich keine Ahnung. Du läufst in so ein Stadion rein, wo in einem Land, wo du noch nie zuvor warst, und ein halbes Stadion, weil die Iraner waren alle schon im Stadion, die waren relativ früh da, jubelt dir zu, wie du zum Einlaufen gehst. Und da hatte ich Gänsehaut, weil ich gar nicht, ich habe das so, das war so weit entfernt, auf einmal ein Stadion mit einem Land oder mit Menschen aus einem Land, die dich kennen jetzt als Fußballer, aber die du eigentlich gar nicht so richtig kennst, so nochmal die Kultur und das
Ja,
ganze
ja,
Land.
ja, ja.
Aber die applaudieren dir zu und du bist irgendwie bei einer Weltmeisterschaft. Und das war für mich, obwohl ich nicht mal gespielt habe, war das für mich so ein, das war so ein Moment, der wird mir immer in Erinnerung bleiben. Wo man vielleicht dann nachher denkt, ah, was ist das denn? Da geht es um Warmmachen oder so, das ist jetzt ja nicht so spannend. Aber das war trotzdem
Ja,
irgendwie
kann
was
ich verstehen,
Besonderes.
ja.
Ja. Und das meine ich, das sind so Kleinigkeiten, da könnte ich noch tausend Sachen sagen, aber die bleiben mir dann hängen. Und das finde ich dann, ist dann halt irgendwie, ja, wo du dann im Nachgang drüber nachdenkst und sagst, boah, das war echt total geil, dass du das erlebt hast. Und
Glaube
da
ich,
würde ich
ja.
jetzt gar nicht so ein Spiel nennen und sagen, boah, da haben wir gewonnen, da waren wir erfolgreich, sind wir aufgestiegen. Ist alles cool, alles schön. Aber es ist, glaube ich, eher so die Momente, die bleiben dann hängen.
Okay, ja, kann ich irgendwie auch nachvollziehen, ja, auch wenn ich jetzt nicht in der gleichen Situation war, aber war dann, oder was war dann eigentlich mal so der emotionalste Moment in deiner Karriere? War das so das erste Bundesliga-Debüt dann gegen Dortmund oder eher das Karriereende oder was ganz anderes?
Ja, auch da dann eher so, ich kann mich erinnern, wir haben das unser letztes Bundesligaspiel in Hoffenheim gehabt. Wir hätten es gewinnen müssen, um in der Liga zu bleiben. Und es stand, ich glaube, 3-1 am Ende. Und ich kann mich erinnern, dass ich stand auf der Seite, wo man die Anzeigetafel und die Uhr sehen konnte, wenn ich nach oben geguckt habe. Und ich kann mich erinnern, ich habe auf die Uhr geguckt und es war, glaube ich, die 88. Minute oder so. Ich stand 3-1 und ich wusste, also ich hatte so ein Gefühl, also natürlich, ich habe immer gehofft, dass ich dann nochmal erste Liga spiele oder dass es weitergeht. Und ich hatte ja auch irgendwo dieses Selbstvertrauen. Ich wusste ja auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wie es weitergeht. Aber so, wenn du dann auf die Uhr guckst und du siehst, es steht 3-1, du weißt, du bist in 2, 3 Minuten abgestiegen, und du weißt nicht, wie es weitergeht. Könnte sein, jetzt im Nachgang weiß ich, es war so. Es könnte sein, dass das die letzten Sekunden deiner Karriere sind, die du in der Bundesliga verbringst. Und das war dann irgendwie so, boah, das hat mich schon irgendwie getroffen, obwohl ich nicht wusste, vielleicht geht es ja weiter so, weiß ich nicht, kann ja sein. Aber es war trotzdem so, es könnte sein. Und das hat mich schon irgendwie getroffen und natürlich dann Karriereende. wusste ich ja auch dann schon im Vorfeld, dass dann das letzte Spiel, das war dann das Pokalfinale in Essen. Ja, dann kullern dir schon die Tränen so in den letzten Minuten. Muss ich echt zugeben, also es ist mir schon so ein kalter Schauder über den Rücken gelaufen, weil ich wusste, ja, jetzt ist vorbei und jetzt ist die Zeit gekommen und irgendwie ging es dann doch so schnell. Ja, das war schon hart.
Ja, glaube ich, ja. Das ist ja noch nicht einfach, dann, wenn man so lange Jahre auch gespielt hat, dass das ja auch etwas mit einem macht, ne? Definitiv. Wenn du nochmal zurückblickst, würdest du nochmal was anders machen in deiner Karriere? Oder sagst du, es war alles gut, wie es war und hab daraus gelernt?
Ich würde eher was an mir, also ich hätte mich anders verhalten müssen in vielen Dingen. Aber das auch jetzt von den Stationen her oder so, das klammere ich mal aus. Also wenn ich jetzt, wenn du mich fragst, hätte ich was anders machen. Ich hätte mich in vielen Situationen einfach anders verhalten müssen. Jetzt gar nicht, ich würde jetzt gar nichts explizit nennen, aber so das, was ich am ganz am Anfang erwähnt habe, so zu großes Ego vielleicht, ne? Zu viel, also ja, gerade wenn man ein großes Ego hat, denkt man ja oftmals dann eher an sich, gibt eher anderen die Schuld, ist vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht selbstkritisch genug, ja, ist eher so, ich mache alles richtig, die anderen sind alles, machen alles falsch und sucht die Schuld bei anderen. So dass diese Einstellung oder auch daran hätte ich früher arbeiten müssen, aber ist natürlich jetzt im Nachgang immer sehr leicht zu sagen, weil man dann sagt, ja, da hätte ich mich vielleicht anders verhalten müssen, da hätte ich das gewisse etwas vielleicht noch gebraucht, dazulernen müssen, Erfahrung, aber das ist ja das Leben, so das kannst du ja immer sagen. Also
Ja, klar.
kannst du immer sagen, ja, hätte ich mal diese Einstellung früher schon gehabt. Ja, hatte ich damals nicht, weil ich als Typ einfach nicht so war. Jetzt im Nachgang weiß ich, dass es mir nicht geholfen hat, aber gleichzeitig kann ich es auch umdenken und sagen, ich bin froh, dass ich es so erlebt habe, weil ich meinen eigenen Söhnen das jetzt schon mit an die Hand geben kann, die in der Hinsicht vielleicht auch anders zu erziehen, auch den Torhütern, die ich jetzt trainiere, denen das mit an die Hand geben. Also vielleicht hatte das alles seinen Sinn und alles seinen Grund, dass ich diese Erfahrung machen musste, dass ich das jetzt einfach weitertragen kann.
Ja, man wird ja von seinen positiven und negativen Erfahrungen am Ende des Tages geprägt und ist dann deswegen heute so, wie man heute auch ist. Und in den meisten Fällen ist das ja auch gut und richtig so. Von daher kann ich das schon nachvollziehen. Gab es jemand, der dich auf deinem Weg besonders oder am meisten inspiriert hat?
Also klar, als Jugendlicher fand ich Jens Lehmann, den Torwart damals, der war dort bei Dortmund Torwart. Er war schon auch irgendwie so ein bisschen so mit der Grund, warum ich dann ins Tor bin, weil ich fand die Bewegungsabläufe interessant, ich fand das, was er gemacht hat, interessant, ich fand das irgendwie, ja, mich hat das, diese Position einfach bis heute, ich könnte mich 24 Stunden lang mit dieser Position beschäftigen. Also ich bin total da, das ist einfach, ich habe mich als Junge dann damals in der zweiten und in der ersten Liga, als Mainz 05 damals erst in der zweiten Liga gespielt hat, ich habe mich hinter die Tore gestellt und habe einfach den gegnerischen Torwart beim Warmmachen zugeguckt. Ich habe nur auf diesen Torwart geachtet, weil ich fand das so interessant und das war für mich so ein Rätsel und irgendwie dieses Rätsel lösen. Warum macht er das so? Warum macht er das hier? Also mich hat diese Position inspiriert und mich hat jeder einzelne Torwart, den ich gesehen habe in meinem gesamten Leben, irgendwie gibt mir immer irgendeiner irgendwas. Also sowohl negativ als positiv, aber so, ich fühl das einfach so, was dieser Torwart dann in dem Fall ausstrahlt oder was er tut, was er macht. Und wie gesagt, die Position inspiriert mich und das war schon immer so und das wird auch schon immer so bleiben, aber ja, da. Was ich dann auch vorhin erwähnt hatte, so dieses sich damit auseinandersetzen. Und das war immer so mein Ding. Ich fand das total interessant. Und ja, das hat mich jetzt dann auch Gott sei Dank zum Torwarttrainer gemacht. Weil ich glaube, jetzt kann ich es am besten ausleben.
Ja, perfekt. Also würde ich sagen, perfect match auf jeden Fall.
Absolut.
Und ja, hört sich auf jeden Fall mega, mega gut an und freue ich mich auch auf jeden Fall, dass es da bei dir so gut geklappt hat. Ja, bevor wir jetzt noch die nächsten zwei Fragen beantworten, nur kurze Ankündigung. Gleich gibt es nochmal die Nachspielzeit, ne? Die Entweder-oder-Fragerunde. Da werde ich dir nochmal ein paar Begriffe ja, vorstellen und du musst dich dann eben für einen entscheiden. Das hast du vielleicht auch schon mal irgendwo anders gesehen. Aber dann weißt du Bescheid, dass wir jetzt genauso langsam Richtung Ende gehen, aber noch nicht ganz am Ende sind. Genau. Gab es einen Verein, wo du gesagt hast, da hätte ich gerne mal gespielt? Oder da gab es mal ein Angebot und das habe ich aber abgelehnt.
Das ist eine gute Frage. Nee, gab's. Also es gab Angebote, die hätte ich aber auch gerne angenommen. Da habe ich nicht abgelehnt, sondern eher der Verein. Nee, eigentlich nicht. Also klar, ich hätte auch gerne mal, ich sag mal, im weiteren Ausland gespielt, jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern auch mal gerne in England oder ich fand auch Italien immer interessant, weiß ich nicht warum. Es war irgendwie immer so, oder Spanien. Also es war, ich hätte schon gern mal auch im Ausland, da gab es auch, klar, gerade zu der WM-Zeit ein, zwei Sachen, aber die haben jetzt nicht funktioniert. Aber das wäre sicherlich, aber es gab jetzt nicht diesen Verein. Klar, als Kind wollte ich bei Dortmund spielen, aber
Ja, klar.
das wollen ja wahrscheinlich 7 Millionen
Okay.
Kinder auch, ne? Deswegen ist das jetzt nicht so.
Und
Ja.
kannst du das sagen, wo du gerne gelandet wärst, was aber nicht geklappt hat, oder?
Ja, also in der Bundesliga-Saison oder beziehungsweise dann danach gab es schon ein, zwei, ich würde die Namen nicht nennen, aber es gab schon ein, zwei Vereine, die Interesse hatten, mit denen ich mich getroffen habe, aber die sich dann für andere entschieden haben, wo es dann jetzt nicht gepasst hat.
Okay.
Aber
Ja.
ja, es war dann schon in der Bundesliga.
Okay, also Top Secret trotzdem, aber
Ja,
ja.
jetzt nicht so ganz, aber mal im
Okay.
Nachgang immer einfach dann oder ein bisschen blöd, das dann
Ja,
etwas.
klar, ja, klar. Nee, alles gut. Ja, dann wechseln wir ein bisschen das Thema kurz, weg vom Fußball. Dein Lieblingsgericht.
Die Pizzataschen von meiner Mutter nennen.
Oh, Pizzataschen, okay. Also so eine Art Calzone oder?
Ja, genau, selbst gemacht und die sind schon sensationell.
Ziemlich, okay, sehr gut. Ja, jetzt hatte ich ja schon eben angekündigt, jetzt kommen wir auch schon zur Nachspielzeit, ne? Die Entweder-oder-Fragerunde. Ich sagte dir dann den einen oder anderen Begriff und du versuchst zu antworten. Wenn du es nicht machen möchtest aus irgendwelchen Gründen, dann kannst du
Ja,
auch versuchen
okay.
auszuweichen. Wir gucken mal, ob du es hinbekommst. Ich denke schon. So fangen wir auch nochmal mit einer Speise an oder mit zwei Speisen, also Pita Gyros oder Döner Kebab.
Döner-Kebab.
Döner Kebab, wunderbar. Dann auch hier zwei Torwart-Legenden, würde ich behaupten, Claudio Taffarel oder Oliver Kahn.
Ich kenne jetzt, also ich weiß, wer Claudio Taffarel ist, ich weiß, wo der gespielt hat, aber dann würde ich, dazu habe ich jetzt zu wenig Szenen im Kopf.
Okay.
Dann würde ich Oliver Kahn nehmen, auch wenn er jetzt nicht mein Favorite war.
Okay. Dann Städte, in denen du gelebt hast, Zürich oder Mainz?
Boah, das ist hart, weil Mainz auch eine richtig geile Stadt ist. Natürlich deutlich kleiner. Ja, ich nenne Mainz.
Mainz,
Mainz.
Mainz bleibt Mainz,
Ja,
sozusagen, ja.
muss man schon sagen. Das ist schon eine geile Stadt.
Ja. Dann Vereine, wo du auch selbst schon Spieler warst. Du kannst dir wahrscheinlich schon fast denken. MSV Duisburg oder Rot-Weiß Essen?
Boah, nee, da muss ich passen. Ne? Da würde ich beide nicht nehmen. Jetzt im
Beide
Nachgang.
nicht.
Nee,
Okay.
da bin ich Oberhausener zu sehr jetzt.
Okay,
Also
okay,
das kann ich
okay.
beides nicht. Kann ich beides nicht nennen. Tut mir leid.
Okay, RWO oder RWE?
Ja, gut, ist ja klar. RWO. Ja.
RWO, okay. Gut. Ja, hätte ja sein können, dass du da auch eine Antwort für hast. Dann der aktuelle Hype um die Dubai-Schokolade. Kannst du das überhaupt verstehen, dass die so gehypt wird?
Das ist lustig, dass du es sagst. Ich habe es heute zum ersten Mal probiert. Ja, es hat Schokolade mit. mit Pistaziencreme, also ist schon
Ja.
lecker, aber ich boah, möchte jetzt nicht,
Ja,
also ich gibt es noch andere Süßigkeiten, die ich gerne esse.
ich habe es heute tatsächlich auch probiert, ja, aber ist auf jeden Fall irgendwie total crazy. Deswegen meine Frage, also Dubai-Schokolade oder Manna-Waffeln, kennst du ja auch, ne?
Ich bin beides einfach.
Beides ist auch in Ordnung. Okay.
Ja.
Ja, und dann frage dann auch die ein oder andere Follower bei mir dann auch, die das auch interessant finden. Sie sind auch fast an meinem Pulli. Ja,
Jetzt
Galatasaray
kommt's.
oder Fenerbahce.
Ich würde sagen, wenn ich jetzt Fenerbahce sage und ich sehe deinen Pulli, kriege ich wahrscheinlich direkt hier den hier ich blockiert wahrscheinlich.
Nee, alles gut. Ich bin da ja nicht so,
Ja.
so fanatisch oder so extrem, aber ist ja auch ein bisschen Spaß, muss sein,
Ja,
sage ich
also
jetzt mal immer.
dann würde ich wirklich Galatasaray nehmen, weil ich habe
Okay.
eigentlich gar keine Verbindung zu beiden Vereinen.
Okay.
Allerdings, ich finde das Stadion geil bei Galatasaray und die Stimmung.
Und die Stimmung,
Also,
ja.
ja, das finde ich jedes Mal. Und ich habe da irgendwie so ein Video gesehen von dem, ist das der Stadionsprecher, der dann da so Ansagen macht und extrem laut ist und also das fand ich schon interessant. Also die Stimmung fand ich total geil, muss ich sagen.
Ja, ist auch, warst du auch schon im Stadion oder hast du es auf
Leider
Videos
nicht,
gesehen?
nee, leider nicht. Ich war in der Türkei, in Istanbul,
Ja.
hab mir alle drei Stadien angeschaut.
Ja.
Also Beşiktaş, Fenerbahçe
Ja.
und Galatasaray und stand davor, aber ich war nicht drin.
Okay, ja. Also, ich bin auch jetzt so die letzten Jahre dann erst. Früher als Kind wollte ich auch immer ins Stadion, hat dann nie geklappt. Wenn man da irgendwie gerade im Urlaub war, war dann meistens Sommerpause, ne? Und jetzt aber so in den letzten Jahren war ich schon immer mal wieder dort. Also, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also, alles, was du da auf Videos
Und
siehst, als.
als ich glaube ich zu den Zeiten in Istanbul war, ist glaube ich an diesem Tag Galatasaray Meister geworden. Weil ich weiß noch, diese Stadt, die war komplett voll. Das weiß ich noch. Die
Könnte
sind da
sein,
richtig.
ja.
Ja, das weiß ich noch. Ja, das war schon Wahnsinn, ja.
Ja, also ich würde sagen, in dem Fall, ja, die Antworten und die Fragen, sage ich mal, gut gemeistert und zuletzt natürlich die letzte Frage natürlich auch besonders gut
Am
beantwortet, ja.
meisten.
Nee, natürlich ein bisschen Spaß muss sein. Also von daher, ja, sind wir schon durch. Ich fand es mega, mega cool. Es hat mega viel Spaß gemacht. Danke an der Stelle
Ebenso. Vielen
nochmal.
Dank.
Ja, danke auch, wie gesagt, Daniel, dass das geklappt hat, du die Zeit gefunden hast, du hier, sage ich mal, die Fragen mit Bravour gemeistert hast. Und ja, wie
Ja, von
gesagt.
meiner Seite auch. Vielen Dank für die. Und du hast hartnäckig immer wieder gefragt. Zeitlich leider immer schwierig gewesen, aber jetzt hat es funktioniert. Deswegen nochmal auch ja, Lob an dich, dass du so dran geblieben bist. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, gerne, freut mich und ja, dann würde ich sagen, eine gute Zeit und ja, einfach bis bald.
Genau, im Fußball sieht man sich sowieso immer öfters.
Genau, man sieht sich,
Oder?
ja, mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit, ja.
Ja, vielen Dank.
Ja,
Ebenso.
danke und ja, bis dann.
Bis dann.
Das war der Podcast mit Daniel Davari. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald, euer Jagon.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.